HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Zeichen und Protest, die Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare im Rahmen der Aktion Liebe gewinnt. Und dann der Ökumenische Kirchentag steht ins Haus. Im Frankfurter Dom und in der evangelischen Riedberggemeinde bereitet man sich schon auf die Mahlfeiern vor am Samstagabend. Und zum heutigen 100. Geburtstag der Nazi-Widerstandskämpferin Sophie Scholl denken wir nach über weibliche Vorbilder. In der katholischen Kirche rumort es zurzeit an vielen Punkten. So auch bei der Frage, wie sich die katholische Kirche gegenüber Homosexuellen positioniert. Die Vatikanische Glaubenskongregation hatte Mitte März apodiktisch erklärt, die Kirche sei nicht befugt, homosexuelle Paare zu segnen. Das hatte vor allem in Deutschland für Empörung gesorgt. Nun haben viele katholische Gemeinden an diesem Wochenende und am Montag zu Segnungsgottesdiensten für Liebende aufgerufen. Michael Hollenbach berichtet.
Wir segnen und segnen auch weiterhin gleichgeschlechtlich liebende Paare, weil wir auch glauben, dass der Segen nicht im Besitz der Kirche ist, weil es ein Geschenk Gottes ist und weil wir denken, dass diese Partnerschaften, wenn sie verantwortungsvoll geführt werden in Liebe, dass die genauso ein Segen sind und Segen empfangen wie andere Paare auch.
Burkhard Hose ist katholischer Studierendenpfarrer in Würzburg und einer der Initiatoren der Segnungsgottesdienste für Liebende.
Wir wollen den Segensfeiern den Segen aus der Heimlichkeit und fast aus der sozusagen kirchlichen Kriminalisierung herausholen. Es ist keine Straftat im kirchenrechtlichen Sinn zu segnen.
Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, weiß, dass in vielen katholischen Gemeinden Segnungen für homosexuelle Paare stattfinden, ohne dass dies an die große Glocke gehängt wird. Aber er sagt auch, er sei kein Freund einer solch spektakulären Aktion wie der Segnungsgottesdienste für Liebende. Doch er sieht die Verantwortung für den Protest vor allem im Vatikan, der ja Segnungen für homosexuelle Paare grundsätzlich ablehnt.
Man hat sich aus Rom einen Bärendienst in dieser Sache erwiesen, eine Position nochmal wieder zu fixieren, die schlechterdings nicht nur nicht verstanden, sondern auf berechtigte Empörung stößt.
Segnungsgottesdienste für Liebende finden auch in Hessen statt, so beispielsweise in der Frankfurter Liebfrauenkirche. Der Kapuzinerpater Stefan Maria Huppertz ist dort Kirchenrektor.
Hauptaufgabe der Kirche ist es ja, heilende Nähe Gottes zuzusagen. Und darum finden wir es jetzt an der Zeit, diese heilende Nähe, Segen zuzusprechen und Menschen mit auf ihren Lebensweg geben zu können.
Auch der Katechismus ist nicht in Stein gemeißelt. Der Vatikan müsse auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren.
Der Auftrag der Kirche ist es, dem Menschen zu dienen. Und das bringt in einer Gesellschaft, die sich immer wieder rasant verändert, auch einen großen Veränderungsdruck, einen heilsamen, wie ich finde, Veränderungsdruck, auch für die Kirche mit sich. Denn sie ist ja jetzt nicht irgendwie Museumswärterin, sondern jemand, der mit Menschen so auf dem Weg sein will, dass die Menschen etwas davon haben für sich selber und auch für ihr geistliches Leben und für ihr Glaubensleben.
Die Ansage der Vatikanischen Glaubenskongregation, die Kirche sei nicht befugt, homosexuelle Paare zu segnen, hält Stefan Maria Huppertz für falsch.
Ich persönlich bin jetzt kein Alt-68er und auch kein Berufsrevolutionär. Ich bemühe mich immer sehr, katholisch zu sein, mit der Kirche unterwegs zu sein. Aber ja, auch Kirche kann ja mal daneben greifen und Fehler machen.
Auch wenn es innerhalb der katholischen Weltkirche Regionen gebe, wo man noch immer große Probleme mit Homosexualität habe, so könne man doch beispielsweise in Deutschland auch andere Wege wie die Segnung gleichgeschlechtlich liebender Paare beschreiten.
Also es gibt ja unter diesem Dach der katholischen Kirche eine unglaubliche Vielfalt, was Riten angeht, was Symbole angeht, was die Art, Dinge zu akzentuieren angeht. Das ist gar nichts Neues.
So wurden früher in der katholischen Kirche auch schon mal Panzer gesegnet. Und noch immer könne man alles Mögliche segnen, meint der katholische Studierendenseelsorger Thomas Lazar.
Warum soll ich einen Hamster segnen, aber nicht zwei Menschen, die sich in Liebe zugeneigt sind?
Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare. Eine Initiative will bundesweit Signale setzen. Am kommenden Donnerstag beginnt in Frankfurt der Ökumenische Kirchentag. An sich wäre das ein Ereignis, an dem niemand in Frankfurt vorbeigekommen wäre bei erwarteten 120.000 Teilnehmern. Jetzt aber findet der dritte Ökumenische Kirchentag im Internet statt und man muss schon den PC einschalten, auf die Seite oekt.de gehen, um das ganze Angebot von mehr als 80 teils hochrangig besetzten Veranstaltungen wahrzunehmen. Zu den wenigen nicht digitalen Veranstaltungen gehören 4 Gottesdienste am kommenden Samstagabend, wo Menschen unterschiedlicher Konfessionen beieinander zu Gast sind und Abendmahl feiern. Einer der Orte, wo das geschieht, ist der Frankfurter Dom. Dort gibt es eine katholische Eucharistiefeier, die aber, wie es heißt, ökumenisch sensibel gestaltet wird. Was das heißt, Jutta Nieswand hat es erfragt.
Die Glocken des Frankfurter Doms rufen die Gläubigen zum Gottesdienst. Am Samstag gibt es hier im Rahmen des Ökumenischen Kirchentages ÖKT eine katholische Eucharistiefeier, zu der ausdrücklich auch Christen anderer Konfessionen eingeladen sind. Eine wichtige Ermutigung, nennt das Pfarrgemeinderatsvorsitzender Klaus Hellermann.
Für mich ist das in dem Sinne nichts Sensationelles, als es etwas ist, was, glaube ich, viele Christen für sich seit vielen Jahren so praktizieren. Es gibt ja viele gemischt konfessionelle Ehen, wo die Ehepartner längst für sich entschieden haben, dass sie mal den einen, mal den anderen Gottesdienst besuchen und dann auch zum Abendmahl oder zur Kommunion hinzutreten und auch meinen, das gut verantworten zu können.
Die katholische Eucharistiefeier im Dom ist einer von 4 Gottesdiensten am Samstagabend, die ökumenisch sensibel über Konfessionsgrenzen hinweg das Abendmahl feiern werden. Johannes zu Elz, Frankfurter Stadtdekan und Dompfarrer.
Ökumenisch sensibel heißt vor allem, dass ich mit der Teilnahme von evangelischen Christen und Christinnen rechne, mich darüber freue und alles dafür tun möchte, dass sie aus diesem Gottesdienst rausgehen mit dem Erlebnis, dass ihr Herr Jesus in dieser Abendmahlsfeier für sie da gewesen ist.
Johannes zu Elz gehört zu den entschiedenen Verfechtern der Gemeinsamkeit von katholischen und evangelischen Christen. Er hat sich zusammen mit evangelischen Kirchenleitern dafür eingesetzt, dass zur katholischen Eucharistiefeier am ÖKT evangelische Christen hinzutreten dürfen, auch wenn es aus Rom dazu Widerstand gibt. Doch er betont auch, dass es ein ganz normaler Gottesdienst wird.
Wir sind nicht drauf aus, verbotene Hybridfeiern zu machen, die wir selber irgendwie zusammengeschustert hätten oder so eine Synthese aus evangelisch und katholisch, sondern wir halten unsere normalen Gottesdienste in konfessioneller Verantwortung und in vollständiger Form.
Die Eucharistiefeier auf dem ÖKT am Samstag im Dom richtet er so aus, erzählt der Stadtdekan, dass er Dinge, die zwar traditionell katholisch, aber nicht notwendig sind, weglässt. Wie beispielsweise ein Marienlied, um Evangelische nicht zu irritieren. Schließlich geht es seiner Ansicht nach nicht darum, einander nachzuahmen, sondern sich gegenseitig als gleichwertig zu akzeptieren, um dann langfristig zu einer Feier zu kommen, die das Beste beider Traditionen vereint.
Der altehrwürdige Frankfurter Dom, dort findet eine der 4 Mahlfeiern statt, die Christen verschiedener Konfessionen verbinden sollen. Und die von hier aus dann per Livestream in die ganze Welt ausgestrahlt werden im Rahmen des Ökumenischen Kirchentages. Es ist eine der wenigen Gelegenheiten beim ÖKT, tatsächlich auch konkret Gemeinschaft zu erleben. Ein anderer Ort, wo eine solche Mahlfeier in evangelischer Form stattfindet, ist die Riedberg-Gemeinde. Auch die wollen wir vorstellen. Der Riedberg ist ja noch ein relativ junger Stadtteil in Frankfurt, der seit dem Jahr 2000 entstanden ist. Und entsprechend jung ist auch die evangelische Kirchengemeinde dort. Am kommenden Samstag steht das Viertel und diese Gemeinde im Fokus des Ökumenischen Kirchentages, denn die evangelische Riedberg-Gemeinde ist, wie gesagt, eine von den 4, die da zum Gottesdienst am Samstagabend einladen und dann auch diesen Gottesdienst im Internet übertragen. Anne-Kathrin Hochstraat stellt die Gemeinde auf dem Berg vor.
Der Riedberg ist ein Neubaugebiet. Alle Gebäude, Straßen, U-Bahn-Stationen sind in den vergangenen 20 Jahren entstanden und auch die 3 Kirchengemeinden. Angefangen hat alles sehr improvisiert, berichtet Ulrike Naumann, Kirchenvorstandsvorsitzende der evangelischen Gemeinde.
Also wir hatten ja zunächst hier gar kein Gebäude. Es gab dann ein Zelt für die Gemeinde ganz unten am Berg und dort fanden dann die ersten Veranstaltungen statt. Es gab zu der Zeit hier einen Pfarrer mit einer halben Stelle und eine Gemeindepädagogin. Und die haben angefangen, hier Gemeinde zu gründen. Und das war einfach eine tolle Sache hier im Neubaugebiet.
Dadurch, dass die Gemeinde sozusagen auf der grünen Wiese entstanden ist, konnten die Mitglieder viel mitbestimmen.
Das war natürlich auch schön, dass man da den Prozess der Entstehung mitbekommen hat, auch ein Stück weit mitsprechen konnte. Es gab eine Zukunftswerkstatt, in der viele Ideen einfach entwickelt worden sind für diese Gemeinde und die dann auch hier mit eingeflossen sind in das Gemeindeleben, wie es gestaltet wird.
Und auch wie die Kirche aussieht, haben einige der heutigen Gemeindemitglieder mitbestimmt. Ein modernes Gebäude, das eigentlich eher wie ein Einfamilienhaus mit tiefem Dach aussieht. Gemeinderäume und Kirche schließen direkt aneinander an. Durch bodentiefe Fenster ist es innen hell. Statt Kirchenbänken gibt es Stühle, die so gestellt werden können, wie es gebraucht wird. Weil die Riedberg-Gemeinde in einem Neubaugebiet liegt, sind die Mitglieder im Schnitt deutlich jünger als in anderen Gemeinden, berichtet Pfarrerin Kirsten Emmerich.
Also ganz am Anfang, unser ältestes Gemeindemitglied war paar 70, glaube ich. Und das ist völlig untypisch, auch für unsere Altersstruktur in der Gesellschaft. Deshalb versuchen wir ganz viel zu machen für Familien mit Kindern halt auch.
Die Kindergottesdienste sind sehr beliebt. Die Kinder schleifen ihre Eltern mit, erzählt die Pfarrerin schmunzelnd. Und weil es hier viele junge Familien gibt, wird auch vieles moderner gemacht. Die Kirche ist zum Beispiel technisch gut ausgestattet. Die Gemeinde überträgt jetzt in der Corona-Zeit jede Woche ihre Gottesdienste zum Live-Mithören ins Internet. Und auch inhaltlich ist die Gemeinde modern. Ökumene gehört für die Pfarrerin selbstverständlich mit dazu.
Bei uns ist die Ökumene irgendwie so ganz organisch gewachsen. Es war relativ klein, alles am Riedberg, da kannte auch jeder jeden am Anfang. Und ökumenische Zusammenarbeit war von Anfang an selbstverständlich.
Das ist nicht nur dahergeredet. Es gibt hier regelmäßig ökumenische Bildungsangebote, Gottesdienste und auch ein gemeinsames Gemeindefest gab es schon. Und die vielen gemischt konfessionellen Paare besuchen ganz selbstverständlich gemeinsam die Gottesdienste. Für Pfarrerin Kirsten Emmerich ist das auch gar kein Problem. Für sie steht der gemeinsame Glaube an Gott im Mittelpunkt. Auch bei der Einladung zum Gottesdienst des Ökumenischen Kirchentags am Samstagabend.
Jung und selbstverständlich ökumenisch, die evangelische Riedberg-Gemeinde steht beim Ökumenischen Kirchentag im Fokus.
HR Info. Himmel und Erde.
Heute ist ja der Muttertag und es ist zugleich der 100. Geburtstag der Nazi-Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Beide Termine haben uns angeregt, uns mal mit Vorbildern zu beschäftigen und da mal genauer weibliche Vorbilder in den Blick zu nehmen. Denn bei Sophie Scholl ist das ungefragt ja so, dass sie aufgrund ihrer Entschiedenheit, sich für humane und christliche Werte einzusetzen und wegen ihres Mutes Vorbildqualitäten hat. Bei Müttern ist es gewiss auch so, aber das sind eben keine frei gewählten Vorbilder, dennoch prägen sie natürlich jeden Menschen besonders stark. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat über weibliche Vorbilder mit der Münchner Beraterin und Coach Bettina Stackelberg gesprochen. Ihr Anliegen ist es, in besonderer Weise Frauen in Beruf und Biografie zu stärken.
Frau Stackelberg, Sie betrachten es ja als Teil Ihrer Trainings- und Beratungsarbeit, das Selbstbewusstsein zu stärken. Wie wichtig sind eigentlich Vorbilder für ein gutes Selbstbewusstsein?
Naja, ein gutes Vorbild hilft mir dabei, ganz konkret meine Persönlichkeit zu entwickeln, besser zu werden, stärker zu werden, weil ich, sei es ein konkretes Vorbild, es kann zum Beispiel jemand in meiner Firma sein, die das schon geschafft hat, wo ich hin möchte. So jemand kann ich mir dann als Mentorin suchen, wo ich ganz konkret fragen kann, wie hast du das gemacht, wie bist du mit diesem Problem umgegangen, wie hast du diese Herausforderung gemeistert. Oder eben auch, weil Vorbilder können ja auch nicht im direkten Bereich von uns liegen. Also entweder ist es, weiß ich nicht, zum Beispiel die Großmutter, die schon gestorben ist, oder auch Prominente, die meine Werte teilen, wo ich mir dann immer überlegen könnte, ei, da weiß ich jetzt gerade nicht weiter, was hätte sie getan? Und damit habe ich dann mehr Mut, Dinge anzugehen und dann werde ich selbstbewusster.
Finden denn Frauen, die ganz eigene, vielleicht auch ungewöhnliche Wege gehen wollen, genug Vorbilder?
Gott sei Dank immer mehr, weil sich immer mehr rumgesprochen hat, dass es nicht der Mainstream ist und dass es auch wirklich reale Vorbilder sein sollen. Also ich finde zum Beispiel, um jetzt mal sehr in die Klischeekiste zu greifen, sagen wir mal Heidi Klum nicht das perfekte Vorbild, ja, weil die einfach unerreichbar ist. Aber Menschen, die, wo ich sage, meine Güte, die hat die Werte, die ich habe. Ich finde das so großartig, was sie macht. Und das können eben auch krumme Wege sein. Und wenn jemand, der 5-mal in der Schule durchgefallen ist und vielleicht sein Abi auf dem 2. Bildungsweg gemacht hat, dann jetzt plötzlich Geschäftsführerin ist, kann mich das sehr ermutigen.
Hatten Sie, Frau Stackelberg, persönlich Frauen, die für Sie und Ihren Weg Vorbild waren?
Also ich habe mir nie bewusst Vorbilder gesucht. Ich habe aber tatsächlich, also wenn ich dran denke, eine meiner größten Vorbilder ist eine alte Nachbarin von mir gewesen, die ich irgendwann als Zweitmama adoptiert habe, die einfach mit 84 noch wahnsinnig neugierig auf die Welt war. Ich erinnere mich zum Beispiel, da ist Michael Jackson gestorben und sie sagte dann, Kind, ich habe von dem noch nie gehört, der ist jetzt gerade in allen Nachrichten, zeig mir mal Musik von dem. Und sowas finde ich toll. Und die war für mich Vorbild in Sachen offen und neugierig bis ins hohe Alter auf die Welt zu sein.
Irgendwann muss aber doch jeder ihren eigenen Weg finden. Gibt es auch eine Zeit, sich von Vorbildern zu lösen?
Ja, ich würde empfehlen, einfach sehr achtsam zu sein, ob mich das Vorbild noch stärkt. Oder ob es mich nicht mehr motiviert, ob ich vielleicht mich in eine andere Richtung entwickelt habe, wo es nicht mehr passt. Also gute Vorbilder sollen mich stärken, sollen mich unterstützen. Und wir bestenfalls emanzipieren wir uns von Vorbildern, weil wir dann eben auch keine Hilfe mehr brauchen, sondern unseren Weg selber gefunden haben und dann vielleicht sogar selber Vorbild werden.
Lothar Bauer-Ochse im Gespräch mit Bettina Stackelberg, Coach und Beraterin in München. Heute ist der 9. Mai. Genau heute vor 100 Jahren kam Sophie Scholl zur Welt im fränkischen Feuchtenberg. Mit nur 21 Jahren wurde Sophie Scholl wegen ihres Engagements in der Nazi-Widerstandsgruppe Weiße Rose gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Scholl im Februar 1943 zum Tode verurteilt und hingerichtet. Für viele ist sie mit ihrem Bruder zum Vorbild geworden. Anlässlich ihres Geburtstages erinnert Pablo Diaz an die Widerstandskämpferin.
Viele Menschen verehren Sophie Scholl als Ikone, als das Gesicht eines besseren Deutschlands. Aber hat sie uns, den heutigen Menschen, im Jahr 2021 noch etwas zu sagen? Ja, sagt der Historiker Robert M. Zoske.
Dass Sophie Scholl ein Mensch war, mit Fehlern und Ecken und Kanten, mit positiven Seiten, aber auch mit negativen, das sollte man, glaube ich, lernen, damit man sagen kann, ja, ich bin ja auch nicht vollkommen, ich mache ja auch Dinge verkehrt, aber ich kann trotzdem etwas erreichen. Ich kann mich auch als junger Mensch, als Junge oder Mädchen, junger Mann oder junge Frau einsetzen für meine Ideale.
Idealistisch eingestellt war sie, die junge Sophie Scholl. Schon sehr früh tritt sie in den BDM ein, den Bund Deutscher Mädel, quasi die Mädchenorganisation der Hitlerjugend. Sie macht dort schnell Karriere und ist Feuer und Flamme für das nationalsozialistische Deutschland.
Also sie war in den ersten 30er Jahren, so wie tausende Millionen andere auch, begeistert vom Aufbruch und der Meinung, nun entsteht ein neues Deutschland und ich als junge Frau, als Mädchen kann mich daran beteiligen. Ich werde ernst genommen.
Irgendwann, Anfang der 1940er Jahre, folgte aber der Bruch mit dem Regime. Sophie Scholl wandelt sich zu einer entschiedenen Gegnerin des Hitler-Regimes.
Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen.
Das sagte Sophie Scholl der Geheimen Staatspolizei nach ihrer Verhaftung im Februar 1943. Es ist diese Entschlossenheit, diese Entschiedenheit, dieses Entgegenstellen gegen das Nazi-Regime, was heute noch Bewunderung hervorruft.
Sophie Scholl also vermag auch heute noch Menschen zu inspirieren, die genau heute vor 100 Jahren geborene Widerstandskämpferin gegen das Nazi-Regime. Viele Schulen in Hessen sind nach den Geschwistern Scholl benannt, auch in Bensheim ist das so. Dort nahm die Schule den Geburtstag zum Anlass für eine Briefaktion. Briefe an Sophie Scholl. Mike Markloff berichtet.
Liebe Sophie, ich weiß, dass du in dieser Zeit viele Geburtstagskarten erhalten hast. Aber ich hoffe, du kannst auch meinen Brief lesen.
Liebe Sophie, heute giltst du als Widerstandsikone gegen das NS-Regime und als das berühmteste Mitglied der Weißen Rose. Viele Schulen und Straßen tragen deinen Namen und lehren die Geschichte des Mutes, den du und dein Bruder gegen den Nationalsozialismus aufbrachten.
Sehr geehrte Sophie Scholl, Ihre Lebensgeschichte beeindruckt mich sehr.
Ich habe schon viel über sie gelesen und kann immer noch nicht fassen, wie mutig sie waren.
Elina Faramandi, Moritz Römer und Sophie Suchi präsentieren Auszüge ihrer Briefe, die sie an Sophie Scholl geschrieben haben. Die Teilnahme am Wettbewerb war freiwillig, sagt Lehrer und Koordinator Patrick Borchert. Toll findet er, dass 200 Schülerinnen und Schüler mitgemacht haben.
Zum einen wollten wir wieder mehr Schülerinnen und Schüler an die Kulturtechnik des Briefeschreibens heranführen, da auch Sophie Scholl selbst viele Briefe geschrieben hat, um mit ihrer Familie und ihren Freunden in Kontakt bleiben zu können. Zum anderen konnten wir durch diesen kreativen Ansatz auch ermöglichen, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem Leben von Sophie Scholl und wofür sie auch heute noch steht, auseinandersetzen. Zum Beispiel die Vermittlung von demokratischen Werten, Zivilcourage und Respekt.
Und genau das scheint auch bei den Schülerinnen und Schülern angekommen zu sein. Neuntklässlerin Lief Fischer sagt, sie habe aus dem Wettbewerb gezogen,
dass es wichtig ist, seine eigene Meinung zu vertreten und auf Dinge aufmerksam zu machen, denn es gibt immer noch Gruppen, die diskriminiert werden. Und da sollte man hinschauen und ihnen helfen.
Hanna Gumm sagt, dass der Wettbewerb ihr noch einmal vor Augen geführt habe, wie froh sie ist, dass sie Grundrechte hat.
Weil sowohl in der Nazizeit als auch in China für die Uiguren werden Menschen unterdrückt, beziehungsweise wurden Menschen unterdrückt. Und ich bin froh, dass ich das nicht habe. Und ich glaube, durch den Brief ist mir das nochmal so wirklich zu Sinn gekommen, wie privilegiert ich eigentlich bin.
Aber an der Sophie-Scholl-Schule werde auch ohne den Wettbewerb recht viel getan, um an Sophie und Hans Scholl zu erinnern. Das sagt Linus Homburger.
Es gibt auch an unserer Schule hier einen Geschwister-Scholl-Gedenktag, so wird es genannt. Da gibt es für die Klassen Angebote, um sich mit der Geschichte von der Weißen Rose und den Geschwister Scholl auseinanderzusetzen. Da gibt es dann so Theater zum Beispiel. Und ich interessiere mich generell für Geschichte und da kommt man ja eigentlich gar nicht an den beiden vorbei.
Briefe an Sophie Scholl, das war eine Aktion an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim. Nur noch wenige Tage, dann startet der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt. Corona-bedingt, wie gesagt, vor allem digital. Deswegen gibt es in Frankfurt als gastgebender Stadt davon auch nur wenig zu sehen. Aber ein bisschen ÖKT findet sich dann auch in der Innenstadt, berichtet Anne-Kathrin Hochstrat.
Schaut hin. Das ist das Leitwort des Ökumenischen Kirchentags 2021 in Frankfurt. Die neuen Buchstaben daraus finden sich verteilt in der Frankfurter Innenstadt. Zum Beispiel am Hauptbahnhof, am Museumsufer, der Europäischen Zentralbank, der Paulskirche und auch am Römer, erklärt Torben Schmidt, der für die gastgebende evangelische Kirche in Hessen und Nassau beim Kirchentag arbeitet. Die Buchstaben sind Fotomotiv. Sie sollen aber auch zu einem Spaziergang durch die Stadt anregen und das Digitale mit dem Analogen des Kirchentags verbinden.
Auf den Buchstaben gibt es einen QR-Code, den scannt man ein und kommt dann auf eine Website, die für diesen Buchstaben gemacht ist und die zu dem Thema, das der Buchstabe hat, Denkanstöße bietet. Zum Beispiel Diversität auf dem Römer, da steht das U und da gibt es verschiedene Facetten zur Diversität, die man online abrufen kann und sich dann nochmal mit dem Thema anders auseinandersetzen kann. Und auch das Ganze als Verweis auch auf die Themen, die der Ökumenische Kirchentag in seiner digitalen und dezentralen Form feiert. Deswegen so ein bisschen ÖKT in die Stadt holen und auch die Menschen in den digitalen ÖKT hineinholen. Das ist die Idee.
Diese Hinweise auf den Kirchentag gibt es auch an anderer Stelle. Nicht zu übersehen ist eine weitere Installation der gastgebenden Kirchen. Direkt an der Hauptwache, an der belebten Einkaufsstraße Zeil, ist ein riesiger blauer Tisch aufgebaut. 28 Meter lang und bis zu 2 Meter hoch. Miriam Kömer-Vogt, Beauftragte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für den Ökumenischen Kirchentag, kurz ÖKT.
Also wir haben gesagt, der ÖKT ist ja wirklich fast komplett digital geworden. Aber wir wollten etwas tun, was die Frankfurter und Frankfurterinnen sehen, genießen, anfassen können. Und die halt hier unterwegs sind, für die ist dieser Tisch in erster Linie da.
Der Tisch besteht eigentlich aus 4 unterschiedlich hohen Tischen, um die sich auch Stühle gruppieren. Das kann man auch übertragen auf die Kirchen, erklärt Miriam Kömer-Vogt.
Es sind getrennte Tische, unterschiedlich hoch, unterschiedlich groß. An manchen kann man Platz nehmen, andere Tische sind einem verwehrt, dran Platz zu nehmen. Diese ganze Thematik, die wollen wir hier deutlich machen. Und wir haben einen Punkt, von dem aus der Tisch wirklich aussieht wie eine lange Tafel. Aber ist eine Frage der Perspektive, ne?
Und die Installation ist nicht nur zum Anschauen da, erklärt Werner Thomas. Er ist beim gastgebenden Bistum Limburg für den Kirchentag zuständig.
Es ist sogar gewünscht, dass man sich hier auf die Stühle setzen kann und einfach auch mal erleben kann, wie das ist, wenn man tatsächlich an einem großen Tisch, der ein bisschen zu groß für einen ist, oder an einem kleinen Tisch, der gerade so passt, dass man sich gut dran setzen kann.
Und es lohnt sich mehrmals nach dem Tisch zu schauen, ergänzt Werner Thomas. Denn die lange Tafel wird von unterschiedlichen Gruppen 15 Mal anders gedeckt. Nicht mit Tellern und Besteck, sondern mit Symbolen und Botschaften. Mal mit Geld, das sich an einem Tisch aufhäuft und am anderen fehlt. Mal mit Spielen für Kinder zu mitnehmen. Oder einem Regenbogen als Symbol der LGBTQ-Community. Bis zum Ende des Kirchentags am nächsten Sonntag bleibt der Tisch stehen.
Tischlein deck dich, eine Kunstinstallation an der Frankfurter Hauptwache, erinnert an den ökumenischen Kirchentag. Eine der wenigen Dinge, die man tatsächlich physisch und analog betrachten und erleben kann. Empfehlen möchte ich Ihnen zum Abschluss der Sendung noch unseren Newsletter. Sie bekommen dort Hinweise auf Sendungen zu Themen aus Kirchen und Religionen in unseren Programmen. Alle 14 Tage kommt das. Das Abonnement geht ganz einfach. Sie gehen im Internet auf die Seite hr.de/religion, tragen dort Ihre Mailadresse in das Formular ein. Und dann gibt es laufend Hinweise auf Themen aus Religion und Kirchen im Newsletter. Das war hr Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.